und euch viel Spaß mit dem Vortrag Gut. zum Verhältnis zwischen Privacy und Security.
Danke. So. Sorry, Unterschied zwischen Hardware und Software. Hardware ist das, was man treten kann, das haben wir jetzt hier, aber jetzt geht's. Privacy and Security, ich habe eben schon gesagt, das wird gern immer mal wieder ausgetauscht, ist eh dasselbe und da schützt er irgendwas, das wird schon stimmen. Das ist nicht richtig. Ja? Und ich möchte auch das deswegen ansprechen, man findet nämlich diese Dinge auch absichtlich vermischt in der Presse, in den Medien und speziell in Ankündigungen von Firmen. Ja? Und das hat einen Grund, warum das so gemischt wird, und das ist auch teilweise Absicht, sage ich jetzt mal. Ja? Aber fangen wir mal an. Also fangen wir mal bei Privacy an. Wir sind auf der Privacy Week. Was ist das? Was soll das? Da geht es mal um die Privatsphäre, Schutz der Privatsphäre, Dinge, die mit Personen zu tun haben. Also alles, was ich irgendwie mit Personen verbinden kann und Daten, soll irgendwie geschützt werden. Ja? Der Fokus ist aber eigentlich rein auf personenbezogene Daten oder auf solchen, die dazu werden können. Ja? Wenn etwas unmittelbar nicht personenbezogen ist, ist das schön. Ja? Also dann weiß ich's. Aber vielleicht gibt es auch indirekt personenbezogene Daten. Da wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, aber prinzipiell ist das die Aufgabe von Privacy. Ja? Da gibt es ein paar technische Anforderungen, die man erfüllen muss, um Privacy überhaupt machen zu können, weil es gibt auch technische Voraussetzungen, wo das dann gar nicht mehr geht. Ja? Und es gibt starke rechtliche Aspekte, weil Privacy ist sehr verzahnt mit dem Recht. Ja? Wenn es kein Datenschutzrecht gibt, dann brauche ich es ja auch nicht im Sinne von Umsetzen. Ja, weil ich erfülle ja dann trotzdem alle rechtlichen Ansprüche. Jetzt haben wir über Daten geredet. Wie ist das mit Daten? Daten haben wir mal prinzipiell überall. Also hier in dem Raum sind Daten, die entstehen auch gerade und werden transportiert. Früher waren das Informationen. Da gibt es auch ab und zu eine Begriffsverwirrung, die auch teilweise Absicht ist, dass man sich ein bisschen schwieriger orientieren kann. Mit der DSGVO müssen die Daten jetzt klassifiziert werden. Sind sie denn personenbezogen, sind sie nicht, sind sie öffentlich, sind sie nicht öffentlich oder was tun sie eigentlich oder wie kann ich sie etikettieren? Das mussten sie eigentlich schon immer. Ja? Also jede Firma, die Daten verarbeitet, hat sie intern schon längst klassifiziert. Also nicht jede, aber die meisten vielleicht. Das heißt, das ist nichts Neues, aber der Umgang mit Daten hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und Daten werden prinzipiell immer erstellt, geschützt, verteilt, modifiziert. Das ist mit und ohne Privacy, mit und ohne Security so. Also die machen das sowieso. Das ist völlig egal, was ich jetzt mit ihnen tue. Ja? Das Ganze nennt sich ja auch Datenverarbeitung oder IT oder EDV oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ja? Aber das ist jetzt keine Hexerei und die Daten haben beide. Ja? Wie finde ich persönliche Daten? Naja, ich versuche irgendwie einen Bezug zu einer Person herzustellen. Das ist jetzt nur eine Auswahl von möglichen Bezügen, die ich herstellen kann. Ja? Also zum Beispiel rechts oben haben wir die Arbeit, also die Arbeitsaufzeichnungen bei Anstellung, bei Selbstständigkeit kann man mit einer Person verknüpfen. Dann haben wir Netzwerk, Social Media, die Netzwerkadressen von Geräten, Smartphones, wie auch immer, E-Mail-Konversationen, Messenger. Ja? Das ganze Thema Smart Home hat der Ralf eben mit IoT versucht zu beleuchten. Die Lampe, die irgendwo sitzt und leuchtet, ist nochmal nicht personenbezogen, es sei denn, ich kann sie irgendwie zuordnen einer Person in einem Zimmer oder einem Haus oder wie auch immer. Ja. Dann haben wir die Gesundheitsdaten, dann haben wir links oben in dem Mobilfunkbereich Finanzdaten, jeder hat Finanzdaten und wenn er auch nur Kleingeld im Portemonnaie hat, das sind auch Daten, ich kann das Ding nämlich zählen, ja, die Scheine und die Münzen. Dann habe ich Transportdaten, also ich weiß nicht, wer von Ihnen zu Fuß unterwegs ist, wer Auto fährt, Autos erfassen Daten beim Fahren mittlerweile, Mietwagen sowieso, der öffentliche Personennahverkehr erfasst auch Daten, weil sie wollen ja alle WLAN verwenden im Zug. Also da gibt es viele Dinge, plus dann die ureigentlichen persönlichen Daten wie Geburtstagname, Geschlecht und Biometrie und wie auch immer. Aber das ist unvollständig, aber schon recht groß, sage ich mal. Aber das sind persönliche Daten. Was ist jetzt mit der Security? Was macht die? Die beschäftigt sich mit dem Schützen von Daten. Nicht mit dem Schützen von Personen, Privatsphäre oder personenbezogenen Daten, sondern von Daten generell. Der Security ist es völlig egal, was das für Daten sind. Das heißt, man kann dazu auch Datensicherheit sagen, wird auch oft verwendet. Wie schütze ich die Daten? Naja, ich versuche irgendwie herauszufinden, sind die noch so, wie sie mal waren? Wurden sie verändert? Durften sie verändert werden? Muss ich sie vielleicht vor Publikation schützen oder beim Transport verpacken, sodass sie niemand auf dem Weg liest? Ja? Das sind die Ansätze, die IT-Security hat. Ja? Und dazu noch die Aufgabe, Manipulation und Missbrauch von bestehenden Systemen in Hard- und Software zu verhindern. Ja? Also so, dass Software das tut, was sie soll und Benutzerinnen das tun, was sie dürfen und nicht mehr, nicht weniger. Im weitesten Feld fällt da jetzt mittlerweile noch die Manipulation von Menschen hinein, was das Ganze ein bisschen erschwert, ja? Weil wenn ich jetzt nicht an die Harden, an die Software herankomme, ich kann immer zum Telefon greifen und telefonieren. Das geht nach wie vor, das wird sich auch trotz der technischen Fortschritts nicht ändern, ja? Das heißt, Manipulation von Menschen, ich bringe Menschen, die eine Berechtigung haben, dazu etwas zu tun, ist auch Teil von Security. Ja? Dann kommt da noch rein, dass bestimmte Infrastruktur und Daten verfügbar sind. Ja? Weil Daten, die nicht verfügbar sind, sind zwar super geschützt, aber ich kann mit denen nichts anfangen. Das heißt, was da noch hineinfällt, ist Schutz vor Ausfall, Schutz vor Wegfall auf Zugriff durch Manipulation und ähnliche Dinge. Und es kommen auch rechtliche Aspekte hinzu, weil manchmal muss ich tatsächlich Daten schützen. Nicht aus Privacy-Gründen, sondern aus anderen Gründen. Und dann kommt das einfach mit hinzu. Ja? Aber das ist so der Tätigkeitsbereich von Security per se. Ja? Neuerdings kommen jetzt noch geopolitische Aspekte hinzu. Wenn man jetzt zum Beispiel an diverse Wahlen schaut, die da anstehen, ja, USA oder auch in Europa, dann möchte man natürlich auch da Manipulation verhindern. Manipulation von Menschen möchte man auch verhindern, aber wenn man jetzt böse ist, letztlich ist eine Wahl eine Manipulation von Menschen, also schwierig. Ja? Aber trotzdem, geopolitische Aspekte kommen da auch rein, wo dann auch jetzt so das staatliche Hacking und diese ganzen Sachen da thematisiert werden. Also das ist mal ziemlich viel, ja, was man da zu tun hat. Wie macht man das jetzt? Wie soll ich jetzt da anfangen? Also das Erste, was man macht, ist immer, und das ist auch seit der Antike dasselbe, ja, abgeteilte Sicherheitsbereiche. Wenn ich weiß, ich habe Daten, die sind öffentlich, ich habe solche, die sind nicht öffentlich, dann werde ich wohl mindestens mal zwei Compartments haben, um diese Daten einzuteilen. Wenn ich 50 Klassifikationen und 100 Benutzergruppen habe, kann man kombinatorisch sich überlegen, wie viele Sicherheitsbereiche man braucht. Ja. Man teilt das einfach ab und dann macht man zwischen den einzelnen Teilen Zugriffskontrollen. Also dürfen Daten von da nach dort, ja? Dürfen sie den Kontext ändern, ja oder nein? Irgendwer, irgendwas, wie auch immer das ausschaut, muss das überprüfen. Ja? Wenn Daten transportiert werden, werden sie oft verschlüsselt. Wir verwenden täglich Verschlüsselung, auch ohne dass wir es vielleicht merken. Ja? Bedeutet, Methode ist, Daten unbrauchbar zu machen, temporär, indem ich sie irgendwie in weißes Rauschen verwandle und dann wieder in die eigentlichen Daten zurückverwandle. Das ist Verschlüsselung und Entschlüsselung. Und dabei kann man auch gleich prüfen, ob die Daten modifiziert wurden. Ja, weil Verschlüsselung ist es egal, ob Daten modifiziert werden. Dann habe ich als Methode Protokollierung. Ja, das kennen Sie, wenn Sie beim Arzt waren, wenn Sie irgendwie Beschwerden haben, fragt Sie, was haben Sie gegessen, was haben Sie gemacht? Sie brauchen ein Protokoll. Dasselbe macht der IT-Security-Spezialist und sagt, okay, was ist passiert, wann, wo, wie, was, Daten. Ja? Das ist ohne Protokolle, komme ich gleich dazu, kommt man nicht weit. Ja? Und dann kommt jetzt noch ein großer Punkt dazu, der sehr viel an Bedeutung gewonnen hat, die Auswertung sicherheitsrelevanter Daten und Code. Also sprich, Sie können ja eine Applikation testen, ob sie denn sicher ist. Sie können Daten auf ihre sicherheitsrelevante Aussage prüfen, auswerten, ob Sie das mit Big oder Small Data machen, ist eigentlich egal. Ja? Aber Sie können zum Beispiel auch aus Datensammlungen sicherheitsrelevante Aussagen generieren, wenn Sie Daten haben und wenn Sie sie haben dürfen. Wie schaut das jetzt in der Realität aus? Weil das ist jetzt die Perspektive von ganz oben und ich gehe auch nicht allzu sehr in die Details, weil das Problem ist, da müssen wir uns dann mit Implementationen beschäftigen und ich möchte jetzt hier keine Sysadmin-Vorträge halten. Ja. Aber die Realität schaut zum Beispiel so aus, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ausschaut, aber das typische Wohnzimmernetzwerk hat einen Internetanschluss, Sie haben ein Modem, dann haben Sie wahrscheinlich irgendwie entweder kombiniert oder extra ein WLAN. Ja? Dann haben Sie da entweder Ihr Haus angeschlossen, Mikrowelle, TV, Drucker oder diverse Geräte. Das ist so der Standard. Ja? Wenn Sie jetzt hier weder Privacy noch Security betreiben, dann stecken Sie das einfach so zusammen, konfigurieren das und dann sind Sie fertig damit. Wenn Sie jetzt hier diese Einteilung machen, von der ich eben geredet habe, dann fangen schon mal die Kontrollen an. Dann wollen Sie zum Beispiel mal nicht, dass das Internet bei Ihnen zu Hause fernschaut, sondern nur Sie. Ja? Das heißt, Sie bauen mal eine Schleuse ein, sagen, Moment, wir dürfen raus, niemand darf rein. Ja? Dann haben Sie vielleicht das WLAN verschlüsselt, also die meisten haben es mittlerweile, das war vor 18 Jahren oder 15 Jahren noch nicht der Fall. Dann haben Sie vielleicht sogar ein Gast-WLAN oder ein Gast-WLAN für die Eltern, Kinder, Verwandte und Gäste, wie auch immer. Ja, Sie können das beliebig einteilen. Die ganzen Dinge haben meistens ein Login und ein Passwort. Die Frage ist, hat ein Drucker das, hat ein Smart-TV das, hat ein IoT-Gerät das, hat das Ihre Lampe? Vielleicht, ja. Und da kommen wir dann schon in die Graubereiche, die jetzt mal für jemanden, der mit Firmen arbeitet, in erster Linie egal sind, aber wenn jemand irgendwo eindringen möchte, dann macht er oder sie das am schwächsten Punkt. Und typische Haushalte sind schwache Punkte. Ja? Das heißt, alles, was Sie da in IT reinstellen, ja, wird irgendwann anders verwendet werden. Das kann ich Ihnen garantieren. Aber so schaut es mal aus, wenn Sie mal versuchen, ein bisschen IT-Security dort hineinzubringen. Wenn Sie das Ganze jetzt ein bisschen auf die nächste Stufe heben, dann haben Sie zum Beispiel eine Firma oder wie auch immer. Sie haben da ganz unten Messenger, womit ich alles zusammenfasse, was auf Handys läuft und sonst wie an E-Mail vorbei. Dann haben Sie E-Mail, dann haben Sie haufenweise Dateien, dann haben Sie wahrscheinlich Geräte mit Netzwerkadressen und dann haben Sie aktive Operationen, Daten lesen, schreiben, Login, Logout. Alle Operationen generieren Daten, die in einer normalen Infrastruktur oder einer Infrastruktur, wo etwas IT-Security stattfindet, protokolliert werden. Das heißt, Sie haben einen Haufen von Systemlogs, wo einfach Applikationen und Geräte sagen, das habe ich gesehen, das habe ich gemacht und das ist passiert. Ja? Das Ganze sind Betriebsdaten, die wandern dann auch in Backups. Das heißt, wenn Sie jetzt Daten markieren, Systemlogs als sensitiv, dann stellen Sie fest, meine Systemlogs sind sensitiv, also ist es mein Backup auch. Das heißt, wenn Sie Daten markieren, dann wandert diese Markierung mit zu den Systemen, wo sie verarbeitet werden. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier beim Thema Protokollierung bin, wenn Sie protokollieren, wer sich wann wo einloggt und ausloggt, dann haben Sie plötzlich persönliche Daten im Log und dann haben Sie plötzlich persönliche Daten im Backup. Ja? Da treffen sich IT, Security und Privacy, weil jetzt haben wir persönliche Daten, definitiv. Ja? Und jetzt müssen beide aktiv werden. Wenn das nur in Anführungszeichen wenn das Quellcode ist von Software oder Dinge, die Sie auf diese aufpassen wollen, die landen in den Logs oder in den Backups, haben Sie zwar einen anderen Level von Schutz, das heißt, Sie haben keine persönlichen Daten, aber Sie müssen trotzdem darauf aufpassen. Ja? So, darüber reden wir mal. Ja? Was ist jetzt mit den Logs und Metriken? Weil ich möchte auch, falls Sie Systemadministratoren anwesend sind, ein bisschen Sensitivität generieren für Logs, weil die hat jeder, aber die werden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Alles erzeugt Logs, Sie können es auch abschalten, dann passiert das halt nicht, hoffentlich. Und die Logs sind die Basis für die Diagnose. Also wenn Sie irgendwelche Probleme haben, wenn Sie gemeldet bekommen, irgendwas funktioniert nicht oder wenn Sie irgendwas einen Sicherheitsvorfall haben, das ist das Erste, was Sie machen, Sie schauen, was ist passiert. Ähnlich wie die Blackbox beim Flugzeug, ja, wenn ein Flugzeug abstürzt, ist das Erste, was gesucht wird, natürlich die Überlebenden und dann die Blackbox, um zu schauen, was ist da passiert. Ja. Und aus diesen Logs kann man im IT-Bereich Metriken generieren, um zum Beispiel zu sagen, dieses System ist jetzt in einem normalen Zustand und jetzt haben wir mehr Last und jetzt ist irgendwas passiert, jetzt ist was Besonderes passiert und da könnte vielleicht der Sicherheitsvorfall liegen. Ja? Das bedeutet, Sie lesen daraus die Betriebsdaten, die Aktivitäten der Systeme und auch der Menschen. Ja? Sie lesen daraus aber auch eine Chronologie ab, wann was passiert ist. Und das ist das Wichtigste, weil wenn was passiert ist, wollen Sie eine Abfolge haben, um zu eruieren, wo ist der Einstieg, was wurde zuerst manipuliert und wo kann ich da beginnen. Ja? Sobald Sie das Wort Log aussprechen, haben Sie zwangsläufig, ob Sie es wollen oder nicht, eine Reihe von Daten und Metadaten, die über alles mögliche Aussagen treffen. Ja? Heißt, Personen oder auch Nicht-Personen oder Innereien von Unternehmen, von Organisationen. Und das muss man wissen, weil diese Metriken und diese Daten, die werden natürlich gespeichert und werden verarbeitet. Ja? Das Ganze hat jetzt natürlich Nebenwirkungen, weil wenn ich irgendwas mitprotokolliere, dann habe ich mal eine Aufzeichnung, die, wenn sie in die falsche Hände gerät, von diversesten Leuten auch anders benutzt werden kann. Und die erste Nebenwirkung, die sie haben, das ist ein Beispiel, was vielleicht jeder kennt. Sie haben wahrscheinlich alle, viele, manche einen Twitter-Account. Die Privacy Week hat auch einen Twitter-Account. Das ist die Aktivität der letzten 1000 Tweets eines Accounts. Und wenn Sie jetzt davon ausgehen, Annahme, dass wenn jemand schläft, nicht tweetet, ja, ist wahrscheinlich der Fall, dann können Sie aus den Zeitstempeln der Tweets ablesen, wann eine Person nicht tweetet. Und wenn Sie annehmen, dass die Person dann schläft, ja, dann wird die Person wahrscheinlich 6 Stunden am Tag schlafen. Und Sie wissen auch genau wann. Ja. Das ist jetzt nur Zeitstempel. Jeder Log-Eintrag hat in der Regel einen Zeitstempel. Sie haben jetzt noch überhaupt nichts Verwerfliches gemacht, sie haben nur auf die Uhr geschaut. Ja? Und schon finden Sie, wenn Sie den Kontext herstellen, das Verhalten einer Person oder einer Applikation, in dem Fall einer Person. Das nächste ist, das ist ein Graph, ein Social Graph von Kommunikation, in dem Fall ist das E-Mail. Ja? Das wurde anonymisiert aus meinen eigenen Logs erstellt, meiner eigenen Mail-Server-Logs auf dem Laptop. Da sehen Sie, wer mit wem wie oft kommuniziert. Die Zeitstempel sind jetzt hier draußen, jetzt ist nun mal Gruppe drin. Ja. Und Sie sehen da zum Beispiel, da gibt es zwei in der Mitte, die schreiben viele Mails, das sind Adressen, und dann haben Sie dann Empfänger. Ja. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass das Ganze in Klartext ist, nicht anonymisiert, dann haben Sie da E-Mail-Adressen stehen, die sind personenbezogen und Sie wissen, wer mit wem wie oft schreibt, nehmen Sie die Zeitstempel dazu, wann, wissen Sie alles. Das trifft auch zu für Social Media, Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger, Telegram, wie auch immer. Die wissen das auch. Das können Sie jetzt zum Glück nicht lesen, aber ich habe es eh geschwärzt. Aber das sind zum Beispiel Interaktionen. Da versucht jemand fleißig ein Passwort zu raten und ihm gelingt es nicht. Jetzt könnte man meinen, ja okay, da sind IP-Adressen drin, ist ja egal, das muss ja ein Angreifer sein. Ja, wer weiß, vielleicht ist es ja auch jemand anderer, vielleicht sind es personenbezogene Daten. Aber das fällt auch aus den Logs raus und wenn Sie jetzt natürlich nach den gültigen Logins schauen, können Sie dasselbe machen wie mit Twitter. Sie schauen, wann loggt sich wer ein und arbeitet. Ja? Und dann haben Sie auch ein Profil. Aber das sind so Nebeneffekte, die Sie einfach aus diesen Logs herausbekommen. Warum hat man jetzt überhaupt Logs? Weil wenn die so viele Nebeneffekte haben, was bringen sie denn? Sie bringen eins, also man sucht zwei Dinge darin. Also erstens Dinge, die selten passieren. Weil Dinge, die selten passieren, sind vielleicht, also sie müssen nicht kritisch sein, aber vielleicht ist es etwas außerhalb der Norm, der normalen Betriebsmodi, ja, wo man dann einfach versucht, also jemand versucht oder eine Software hat einen Fehler, die halt irgendwas tut, die eine Situation versucht herzustellen, die nicht vorgesehen ist. Das finden Sie in den Logs, da muss man gezielt suchen. Was leichter zu finden ist, sind zum Beispiel Anomalien. Also das ist jetzt eine ziemlich klare Anomalie, ja. Jetzt muss man schauen, was ist das, wo ist das, aber das kann ich zum Beispiel in Logs auch finden. Ja? Oft finden Sie als Anomalie zum Beispiel Mittagspausen oder Frühstückspausen, wo dann die Aktivität sich ändert in einer Organisation, weil die Leute sich anders verhalten. Wenn Sie aber ein anderes Verhalten plötzlich um 3 in der Früh haben, was mit bestimmten Accounts oder Systemen verbunden ist, dann haben Sie eine Anomalie, der Sie wahrscheinlich nachgehen werden. Ja? Deswegen führt man Logs, um halt zu wissen, was die Infrastruktur alles tut. Ja? So, jetzt gibt es ein paar Parallelen, auf die ich hinweisen möchte. Weil, ob jetzt jemand Logs führt, weil er ein Systemadministrator ist oder ein IT-Security-Administrator, oder ob jemand Logs führt, weil er oder sie eine Regierung ist, ist völlig egal. Ja? Weil ich habe überall, wo es um Sicherheit geht, Logs oder Detektoren, um zu schauen, was passiert. Ja? Ich habe immer ein Problem mit der Datenmenge. Ja? Also alle, die so viel Daten sammeln wie möglich, können auch am meisten daraus herauslesen. Beispielsweise Facebook. Ja? Die generierten Daten sind meistens sensitiv. Also es gibt so gut wie keine Logs, die nicht sensitiv sind, weil sie können ja immer einen Bezug zum Standort des Detektors herstellen und zur Art und Weise, wie sie erfasst werden. Ja? Und das können so banale Dinge sein wie ein Temperatursensor im Wohnzimmer, ja, oder in der Firma. Weil wenn die Temperatur 15 Grad hat, wird wahrscheinlich kaum wer arbeiten, außer mir vielleicht. Ja. Aber wenn jemand heizt, wird der Raum verwendet. Und damit können Sie wieder eine Korrelation herstellen. Und hier kommt jetzt das Dilemma rein. Die IT-Security möchte halt möglichst viel wissen, um zu schauen, was passiert ist. Ja. Die Privacy möchte eigentlich nur, dass das gewusst wird, was man gerade noch so brauchen kann für die Verrechnung oder sowas. Das heißt, eine Rückhaltezeit zu wählen, die allen passt, ist extrem schwer und auch in den meisten Fällen so gut wie unmöglich. Weil was ist kurz genug, was ist wenig genug? Also wenn mich wer in einer Woche hackt, dann geht's. Und wenn wer am 8. Tag kommt, geht's nicht mehr. Ja? Wie treffe ich diese Entscheidung? Ja? Die wird durch natürliche Ressourcen begrenzt, aber man muss sich da überlegen. Und das große Problem bei IT-Security ist, wonach ich suche, wird erstmals dann bekannt, wenn was passiert ist. Wenn ich das vorher wüsste, dann könnte ich meine Logs oder meine Detektoren genauso einstellen, wie das Ereignis die Daten produziert, und dann hätte ich weniger Probleme. Das ist aber oft nicht der Fall. Ja? Lustigerweise wusste das schon die NSA, oder zumindest drei Leute von der NSA wussten um dieses Problem. Deswegen möchte ich Ihnen kurz ThinThread vorstellen. ThinThread ist ein High-Level Intrusion Detection System. Also man sucht dort nach Anomalien, Rare Events und nach Dingen, die sicherheitsrelevant sind. Das war ein NSA-Projekt in den 90ern, wurde drei Monate vor 9/11 deaktiviert. Ja, warum auch immer. Hatte als Fokus die Überwachung digitaler Kommunikation. E-Mail, Messenger gab es damals noch nicht so wirklich, aber alles, was irgendwie digital kommunikativ erfasst werden kann. Und die Idee war, weil die Betreiber oder die Entwickler dieses Programms wussten, dass sie mit einem Haufen sensitiver Daten zu tun haben, sie wussten, dass sie personenbezogene Daten haben werden. Ja? Und um halt zu verhindern, dass die Person, die Identität der Person einem gleich beim Analysieren ins Gesicht springt, ja, hat man gedacht, okay, wir verschlüsseln diese personenbezogenen Daten, sodass sie nicht sichtbar sind bei der Analyse, können dann trotzdem die Daten analysieren, weil bestimmte Kriterien ändern sich nicht. Ob jetzt bei der ID mein Name steht oder ein A1, A2, A3, ist völlig egal. Ja? Und erst dann, wenn der Algorithmus oder die Algorithmen sagen, diese Punkte, diese Knoten in der ganzen Überwachung, die könnten jetzt auf ein Muster stoßen, was der Algorithmus findet, dann entschlüssel ich die Identität und schaue, wer ist das. Ja? Und dann kann ich weitere Analysen machen. Aber erst dann, wenn ich einen konkreten Verdacht habe. Ja? Das ist, also ich finde es toll, dass sich jemand bei der NSA diese Art Gedanken gemacht hat. Das wurde natürlich durch den Status quo jetzt abgelöst. Aber es ist nach wie vor Massenüberwachung. Die Verschlüsselung der Identitäten, wenn sie sie umkehren können, ändert nichts daran. Ja? Und es ist vielleicht besser als der Status quo, aber wenn Sie jetzt, das ist jetzt eine andere Art von Security, ja? Wenn Sie über Security reden, dann kommen Sie sehr leicht in diese Felder. Ja? Die NSA ist sowieso, aber das ist deren Job, muss man jetzt auch sagen. So. Was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? Weil ich wollte jetzt den Bogen wiederherstellen für uns. Wenn Sie Privacy erwähnen, wir sind hier auf der Privacy Week, dann wird IT-Security zwangsläufig irgendwo da ein Teil sein, weil es gibt hier auch Vorträge und Workshops, wie kann ich mich schützen, wie kann ich die Logs, die ich produziere, minimieren, um genau das zu verhindern, was ich eben gerade gesagt habe. Ja? Wie kann ich Kommunikation verschlüsseln, um sie zu schützen? Das Blöde ist aber, IT-Security oder Security kann ich auch ohne Privacy machen. Da gibt es keine zwingende Notwendigkeit für Privacy. Sie können, wenn Sie wollen, in jedem Raum eine Kamera sammeln, Big Data schauen, uns allen Transpondern geben, alles kein Problem, theoretisch. Ja? Die IT-Security braucht die Privacy nicht. Ja? Das ist völlig optional. Ja? Umgekehrt ist es aber sehr wohl der Fall. Und umgekehrt kann es auch sein, dass Security kann die Privacy auch bedrohen. Ja, weil, ich habe gesagt, Daten, die generiert werden, die erfasst werden, ja, können korreliert werden. Wenn Sie über eine bestimmte Schwelle kommen, kriegen Sie plötzlich aus Datensammlungen Informationen heraus, die eigentlich gar nie dafür gedacht waren. Ja, aber das passiert, und das ist ja auch der Grund, warum die Social Media Plattformen so interessant sind. Ja. Wie jetzt die Waage steht, entscheidet der Kontext. Also warum habe ich diese Logs, was steht dort drin und wie werden sie ausgewertet? Das entscheidet darüber, auf welchem Level zwischen Privacy und Security wir eigentlich sind, ja? Und wo man steht. Eine Gemeinsamkeit, die es gibt, Privacy und Security haben aber beide Dinge, die sie schützen wollen. Ja? Da kommen sie sich etwas entgegen, weil ob sie jetzt ihre Privatsphäre durch Verschlüsselung schützen wollen oder die Launchcodes der Atomraketen der USA, das Problem ist dasselbe, sie müssen die Daten schützen. Der Kontext ist ein anderer, ja? Aber beide haben Geheimnisse zu schützen, Infrastruktur zu schützen, sie wollen auch nicht, dass jemand auf ihrem Handy sitzt und mitliest, sprich sie wollen dort keinen Angreifer haben, also haben das beide gemeinsam und verteidigen sich dagegen. Und der eigentliche Punkt des Ganzen ist, ja, ich arbeite in der Systemadministration, ich kenne viele Kollegen, die haben den Auftrag, IT-Security umzusetzen. Die meisten davon wissen, was Privacy ist, aber man muss sich halt wirklich überlegen, welche Konsequenzen hat das jetzt eigentlich, was ich jetzt hier tue? Ja? Wie kann das vielleicht auch missbraucht werden? Es gibt auch Missbrauch von Sicherheitsmaßnahmen. Die gibt es auch dokumentiert und das finden Sie was darüber. Ja? Aber Sie müssen halt auch wissen, welche Risiken handle ich mir ein, wenn ich jetzt diese und jene Detektoren in dieser Form aufstelle und diese Daten erhebe. Was passiert dann? Ja? Und das muss ich mir einfach vorher überlegen. Und ich schließe deswegen mit einem Artikel, der ist relativ neu. Ja? Facebook hat angekündigt, dass sie eine IT-Security-Firma kaufen wollen. Das ist doch positiv, oder? Weil die wollen ja was beschützen. Die Frage ist das wirklich positiv? Ja? Ich kann es nicht beantworten, weil ich nicht weiß, warum sie diese Firma kaufen wollen. Aber sie kaufen eine Security-Firma und keine Privacy-Firma. Warum wird das wohl sein? Und deswegen möchte ich mit dieser Frage schließen und Ihre Fragen beantworten.
Gibt es Fragen hier im Saal? Ah, ich sehe eine Hand. Haben wir auch einen Mikroengel? Ja? Dann komme ich.
Also danke mal für deinen Talk. Ich finde es sehr lustig, beim Ende, also beim Fazit hast du gesagt, Security kann Privacy bedrohen, was ja witzig ist, weil wir in der Politik die letzten Jahre ja immer das Umgekehrte hören. Ja, Privacy ist böse für Security und Privatsphäre muss quasi dem weichen. Ja, also hast du noch ein schönes Argument dagegen, warum das eben nicht so ist, warum die Security gefährlicher für die Privacy ist als die Privacy für die Security?
Naja, streng genommen könnte man das genauso dazu schreiben. Ich wollte nur im Hinblick auf die letzte Folie mit Facebook wollte ich darauf hinarbeiten, aber das stimmt schon, ja. Es gibt ja, wir haben es ja die Vorratsdatenspeicherung, ja. Da gibt es immer wieder Diskussionen darüber. Wenn es keine Vorratsdaten gibt, kann ich nicht schauen. Ja. Wenn es zu viel gibt, kann ich zu viel schauen. Ja. Das heißt, die Privacy hat natürlich auch Nebenbedingungen, die einfach dann gewisse Dinge erschweren. Ich sage jetzt nicht, ja, dass das die IT-Security unmöglich macht, die kann man nach wie vor machen. Ja? Man muss nur andere Methoden wählen. Aber es stimmt schon, es gibt dieses Spannungsverhältnis, das geht in beide Seiten. Und deswegen möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, ja, das sind zwei verschiedene Begriffe. Und wer das eine sagt, muss nicht das andere meinen oder umgekehrt. Das hängt davon ab, wie viel von jedem reinkommt. Ja?
Ich sehe dort hinten eine Frage. Ah, das war keine Frage, sondern eine Meldung als Mikroengel. Hervorragend, nehmen wir auch.
So wie ich das verstanden habe, ist es ja auch so, dass man in beide Richtungen denken kann, auch als Security-Experte in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich kann sehr viele Daten sammeln, um im Problemfall etwas analysieren zu können. Aber was natürlich auch ein reales Problem ist, dass wenn ich sehr viele Daten sammle, muss ich diese Daten ja dann auch wieder schützen. Also das wird ja Backups angesprochen. Hast du den Eindruck, dass das in der Praxis oft ein Faktor ist im Alltag? Oder ist es wirklich so, dass die Leute sagen, ja, wenn ich meine Arbeit leichter habe als Sysadmin oder was auch immer, ist das genug? Und die Daten, die ich zusätzlich ansammle, um die Analyse leichter zu machen, sind mir nicht so wichtig als das ursprüngliche Problem, dass ich meine Arbeit einfach nur leichter machen will. Also wie soll man sagen, die Gefahren, die ich zusätzliche Protokolle produziere, sind mir nicht so wichtig, wie meine Arbeit leichter zu machen.
Also das erlebe ich sehr wohl, weil Backup ist ein gutes Beispiel. Man hat ja als Sysadmin die Wahl, welche Teile von einem System sichere ich. Jetzt könnte ich natürlich sagen, naja klar, die Userdaten, ah Mist, das sind Userdaten, ja, aber die muss ich wohl sichern, plus das System, plus die Logs oder alles. Jetzt habe ich die Wahl, mache ich entweder eine Auswahl, setze ich mich jetzt hin und überlege mir, was brauche ich denn wirklich, um den Server wiederherzustellen, oder denke ich mir, ich habe genug Platz, ich habe genug Rechenzeit, mir ist es egal, ich nehme ihn einfach komplett mit. Ja? Und diese Entscheidung wird aus Zeitgründen oft getroffen und ich habe es ja auch schon erlebt, dass genau die Sachen, die man dann in diesem einen Mal braucht, nicht gesichert wurden, weil man sich gedacht hat, naja, das braucht ja eh keiner. Ja? Und ich verstehe auch, wenn jetzt jemand Sysadmin ist, bevor man sich anhören lässt, dass man einen Fehler gemacht hat und sagt, naja, wieso hast du das gemacht, du musst es ja wissen, sichere ich halt alles und dann bin ich mal auf der sicheren Seite. Und das wird tatsächlich gemacht und wir haben auch bei Sicherheitstests schon die Strategie, wir suchen zuerst die Backup-Server und dann die Produktionsserver, weil die sind meistens schlechter abgesichert.
Ja, danke, dass du auch die Metadaten hier einen speziellen Bezug dazu nimmst. Findest du, dass die Syslog-Server, wir haben jetzt davon Backup gesprochen, dass Syslog-Server eine spezielle Beachtung brauchen?
Also im Syslog steht eigentlich eine bunte Mischung drin, inklusive Metadaten. Also aus einem Syslog kann ich zum Beispiel herausfinden, welcher Account wann arbeitet, wann sich verbindet. Da habe ich mal die Benutzung drin. Ja. Und es gibt immer mal wieder so Tools, die Logs anonymisieren, weil die werden ja auch teilweise in der Forschung verwendet. Also ich betreue auch Studenten, die wollen vielleicht auch was mit echten Daten machen, die muss man anonymisieren. Ich würde den Syslog schon hernehmen als Beispiel für sensitive Informationen, weil zumindest die Benutzung des Systems ist darin klar abgebildet. Ja. Also bei E-Mail sowieso, wenn ich jetzt den Syslog nehme als Ganzes, da loggen auch Applikationen rein, da sind E-Mail-Logs drin und damit bin ich schon sofort mittendrin. Ja.
Eine Frage kommt noch.
Gerade mit der Einführung der DSGVO gibt es einige Firmen, die sagen, sie schalten die Logs grundsätzlich ab. Das habe ich aus eigener Erkenntnis auch so gemacht, weil es im Endeffekt das Einfachste ist. Mhm. Auch aus meiner Erfahrung, weil ich hatte bisher, ich betreue mehrere Server für mehrere Vereine, inklusive zwei eigene Server für mich privat. Ich hatte bisher einen Fall, wo ein Log-Entry tatsächlich für mich wirklich hilfreich war. Das war auch tatsächlich der Fall von 2016 in diesem Dunstkreis, der Russland hackt die amerikanische Wahl. Die Erkenntnis, die wir durch dieses Log-Entry hatten, war, ja, vor 2 Jahren wissen wir, dieses Skript wurde aufgerufen. Mehr Informationen haben wir daraus nicht rausgebracht. Und damit war für mich die Erkenntnis eigentlich da, mir helfen Logs eigentlich nicht. Wie siehst du das?
Die Standard-Logs helfen nur bedingt. Aber die IT-Security sucht ja bestimmte Betriebsdaten. Das heißt, Security Logs muss man speziell konfigurieren. Ja? Wenn ich das mache, dann bringen sie mir auch mehr und dann habe ich sie auch wieder. Ja? Und meine Systeme loggen auch, ja, je nachdem, was mit Kunden ausgemacht ist. Ja? Wir machen das so, wir behandeln die Logs einfach als sensitive Daten, machen dann keinen Unterschied zu den Personendaten und damit sind sie in dem Prozess drin, dass sie gleichwertig sind. Ja? Und das ist ein Behelfskonstrukt, aber in einigen Fällen ist es unmöglich, dass wir die Logs nicht erheben. Und wir haben halt Security-Logs, die mehr sagen als normale Logs. Ja.
Nachdem sich unser nachfolgender Speaker noch auf dem Weg hierher befindet, haben wir noch ein bisschen Zeit. Also wenn wir noch 1-2 Fragen haben, können wir die gerne hier noch beantworten. Gab es Fragen aus diesem Internet vielleicht? Keine gesehen. Hier vorne ist eine Meldung.
Also ich wollte auf den Clemens nochmal antworten. Ich glaube schon, dass man viele Dinge aus den Logs macht. Also ich logge zum Beispiel E-Mail für eine gewisse Zeit, ja, auf einem Server und schmeiße die dann weg. Dafür gibt es eh die Mechanismen, die das automatisch tun und die gehen auch nicht ins Backup. Aber es gibt Diagnosen, wenn irgendjemand seinen IMAP-Login nicht auf die Reihe kriegt, dass ich am Server schauen kann, was macht denn der da überhaupt. Und dann stellt sich halt raus, er versucht auf dem SMTP-Port mit IMAP zu connecten oder whatever. Ja. Ich glaube, solche Dinge, dafür sind Logs schon gut. Es ist einfach wichtig, dass man sie nicht ewig aufhebt und insbesondere je nachdem, was man damit tut, auch rechtzeitig wieder entsorgt. Und ein anderes Beispiel ist Firewall. Ja. Also in Firewalls halt zu schauen, wer da alles klingelt, macht aus Security-Sicht Sinn, um dann halt Abwehrmaßnahmen zu machen. Also ich habe vorhin ja im Talk erwähnt, dass es dann Botnetze gibt, die versuchen, Passworte zu raten. Und da muss ich irgendeine Möglichkeit haben, diese IP-Adressen, die dann anklopfen, zu sperren und damit was zu tun. Und dafür ist ein Log unerlässlich. Ja. Glaube ich persönlich. Weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich sehe das genauso. Also wir haben zum Beispiel auch Firewall-Systeme. Also das sind Filter, die Netzwerk-Traffic und anderen Traffic filtern. Was mich da zum Beispiel auch interessiert, und das ist auch ein Grund für Detektoren. Oft mache ich so, oder machen auch Firmen so, ich logge mal, was an der Firewall abprallt und stelle das zum Beispiel anderen zur Verfügung für den Fall, dass es jetzt zum Beispiel Trends gibt. Also ich weiß nicht, ob sich wer noch daran erinnert, es gab vor 17 Jahren mal Code Red. Das war so ein Angriff gegen Webserver auf Microsoft-Plattformen. Ja. Und gibt es auch für viele andere Protokolle. Und es gibt auch eine Seite, das ist das Internetwetterradar, Internetwettervorhersage, wo sich Sysadmins mit anonymisierten Logs austauschen und sagen, pass auf, heute ist der Port besonders beliebt. Heute schaut jemand da genau gezielt nach. Gibt es irgendwas, was ich wissen muss? Ja. Und diese Communities, die arbeiten halt mit Logs, ja, die brauchen halt auch keine personenbezogenen Logs, aber allein deswegen wird es diese Detektoren immer geben. Ja. Und klar, ich brauche auch nicht irgendwas mitloggen an der Firewall, was ich eh nicht durchlasse, was ich eh nicht habe. Ja. Aber wenn ich an dieser an der Internetwettervorhersage teilnehmen möchte, als Wetterstation quasi, ja, dann habe ich wieder so einen anders. Ja.
Haben wir noch eine Frage? Menschen schleichen in den Saal. dann erstmal ein ganz großes Danke und nochmal einen Applaus. Mir wurde gerade eben etwas in die Hand gegeben. Ich parke das hier mal. Ja. Du hattest was von sleepingtime.org erzählt.
Ja, genau, ja.
Wir haben jetzt einen Selbstversuch gemacht. Ja. Menschen mit Zugriff auf den Privacy Week Twitter-Account schlafen offensichtlich tendenziell von 1 bis 8.
Länger als ich.
Also da kann man auch einfach mal seine eigenen Twitter-Gewohnheiten kurz nachchecken. Vielleicht möchte das... Genau. Relativ einfach zu erledigen. Ich fand das gerade auch ganz spannend. 1 bis 8 Uhr. Ja. Kommt in etwa hin, ja, also jemand twittert noch bis 1 und jemand fängt um 8 dann wieder an. Also so. Dann in dem Fall ganz herzliches Danke noch einmal. Mhm. Bitte noch einmal Applaus.
Danke.